Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, Pater Hubertus. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
Es geht mir auch so. Bin ich ganz dankbar.
Und hier unsere Fragen dann für die Zuschauer beantworten. Die erste ist von Oskar. Oskar ist 9, Ministrant und will wissen, warum während der Messfeier zum Wein ein Tropfen Wasser gegeben wird.
Ah ja, Oskar muss ein guter Beobachter sein und ist sicherlich ein ganz treuer Ministrant, wenn er solche Fragen auch hat. Es ist ein sehr schöner Brauch. In der orthodoxen Kirche wird sogar heißes Wasser hineingegeben. Zum Zeichen, dieser tote Leib wird auferstehen. Und wir in der lateinischen Kirche beten während der Messe, wie sich dieses Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lass uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Das heißt, wir beten, wir dürfen Anteil haben an der Gottheit. Wir Menschen Anteil an der Gottheit. Und das ist unbeschreiblich.
Ja.
Und dieses Geschenk, Christus wird Mensch, damit wir Gott werden. Und das soll da symbolisiert sein, wie sich dieses Wasser mit dem Wein verbindet. Den Tropfen kann man dann nicht mehr rausholen. So darf eigentlich der Mensch hineingenommen werden in die Herrlichkeit Gottes.
Mhm. Pater, ist eigentlich in diesem Kelch Rotwein oder Weißwein?
Wir haben in der lateinischen Kirche normalerweise Weißwein. Die orthodoxen Kirchen nutzen vornehmlich Rotwein. Und es soll naturreiner Wein sein, so wie es im Heiligen Land auch gegeben hat und Jesus ihn genutzt hat. Wir haben in den deutschsprachigen Ländern Weinlieferanten, die extra vereidigt werden, damit sie den richtigen Wein, also mit unkünstlichen Mitteln nicht vermengt sind.
So, Pater Hubertus, jetzt
Sie meinen, wenn wir
vielleicht
schon beim Trinken sind,
Tee
können wir gleich
Mir ist nämlich
Tee
ganz
trinken.
Schön kalt.
Danke sehr.
Die Tasche nehmen wir mal runter. Darf ich Ihnen den Tee reichen?
Ja.
Danke. So, ich habe heute einen Brief mitgebracht von einer Zuschauerin, der mich persönlich eigentlich auch tief getroffen hat. Die Dame schreibt: Liebe EWTN-Redaktion, meine Tochter hat abgetrieben, darüber bin ich zutiefst erschüttert. Ich habe meiner Tochter das Haus verboten, bin aber sehr, sehr unglücklich darüber. Bitte helfen Sie mir. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Was können Sie dieser Zuschauerin sagen, Pater Hubertus?
Tja, ich merke selber, wie mich das anrührt, dieser Brief. Denn diese Sorge um den Menschen steckt ja auch in dieser Mutter drin. Und der heilige Augustinus sagt einmal, die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Und ich glaube, dass die Art und Weise des Umgangs ist. Ich halte es für ganz notwendig, all den Frauen immer wieder zu vermitteln, auch mit allem Möglichen zu helfen, zu sagen, ich bin für dich da, ich habe dich lieb. Also das Zurückweisen, wie diese Mutter es getan hat, da würde ich sie eindringlich bitten, dass sie das rückgängig macht und für ihre Tochter wirklich da ist. Weil wir erleben, dass Frauen, die abgetrieben haben, ja sehr häufig gedrängt werden von vielerlei Seite.
Was ist eigentlich mit den Menschen, die jetzt eine Frau, die ihr Kind eigentlich bekommen möchte, diese Frau dazu drängen, die also nicht bereit sind, auch Konsequenzen, Verantwortung mitzutragen, die sind doch schuldig. Das sind auch Ärzte und Schwestern, die Eltern, der Freund, bekannte Mann, die sind alle doch, haben sich doch alle mit schuldig gemacht.
Ja, also, um es ganz nüchtern und direkt zu sagen, jeder, der sich an einer Abtreibung beteiligt, ist exkommuniziert durch die Tat. Das heißt, er schließt sich aus der Gemeinschaft der Kirche aus, weil die Kirche sagt, es gibt kein abscheulicheres Tun, als ein Kind im Mutterleib zu töten. Das bedeutet, dass Menschen, und da ist leider auch vornehmlich in guten Familien so, dass die Mütter, Schwiegermütter, Eltern oft ihre Töchter drängen dazu zur Abtreibung. Und daher ist es auch ein Skandal, dass fast weltweit der Staat dieses Kind, dieses Leben nicht mehr schützt. Wir haben ja diese Situation, dass Abtreibung ein normaler Vorgang der Familienplanung ist. In Deutschland hat vor einigen Jahren eine Politikerin groß Werbung gemacht. Nach einem erfüllten Sexualleben hat sie und nach mehreren Abtreibungen lebt sie gut. Diese Erfahrung machen wir in der Tat bei manchen Menschen. Ich habe aber noch keine einzige Frau erlebt, die eigentlich nicht drunter leidet. Auch wenn es später ist.
Wie kann das sein, dass das so normal geworden ist, in Deutschland abzutreiben, dass das mit zum Tagesthema gehört, dass man irgendwo eingeladen ist, bei Tisch sitzt und jemand ganz offen erzählt, der Mann wollte zwar Kinder, die Frau wollte nicht mehr und dann war es soweit und hat sie halt abgetrieben. Und das ist darüber wird geplaudert, das ist doch grauenhaft.
Ja, wir haben ja in der ganzen bioethischen Debatte all diesen Dingen dieses Geheimnis, was der Oskar vorher angefragt hat, nämlich, dass wir teilhaben an der Gottheit Christi. Das ist uns aus dem Auge verloren. Also dieser kleine Mensch, der da ist, das ist ja nicht etwas, was erst zum Menschen heranreift, sondern ein Mensch von Anfang an, der ist von Gott gewollt. Also auch diese Frage, wenn Unrecht geschehen ist bei der Zeugung und die Situation der Frau unerträglich ist und subjektiv, da kenne ich manche Fälle, sind sie wirklich unerträglich, subjektiv. Deswegen können wir aber trotzdem sagen, dieses Leben ist von Gott gewollt und deswegen müssen wir es schützen. Und eigentlich der Staat ist verpflichtet Staat, ja, dazu, auch die Frauen zu schützen, weil viele Frauen, die ich erlebe, werden von ihren Partnern und von ihren Eltern, oft oder Schwiegereltern vermeintlichen, auch bedrängt dazu.
Also daher der Staat muss ja nicht nur die Frauen schützen, er muss im Prinzip ja auch die Ärzte schützen, nicht wahr? Das ist nach der Wende gewesen in Greifswald und in der ehemaligen DDR war das ja an der Tagesordnung, dass abgetrieben wurde. Und dann habe ich mit dem Chefarzt einer Klinik gesprochen und der erzählte mir, dass er auf der einen Seite sehr froh sei, dass er nun nicht mehr dazu gezwungen sei, um seinen Posten zu behalten, abzutreiben. Sonst wäre seine Karriere gefährdet gewesen. Auf der anderen Seite sei es auch für die Frauen wiederum normal gewesen, abzutreiben. Also es wäre schon so gewesen, dass häufig die gleichen Gesichter gekommen sind. Und ich denke, wenn man jetzt der Staat diesen Paragraphen wieder verschärft, dass man einfach diese scheinbar normale Situation, die ja nicht normal ist, wieder in den Griff bekommt. Ja, das Gewissen tickt ja. Das Gewissen gibt es ja.
Ja, bei vielen ist es natürlich nicht ausgebildet und geübt. Ich denke, es sind drei Dinge notwendig. Zum einen ist es notwendig, dass der Staat in der Tat das Leben schützen muss, in allen Bereichen, von Anfang bis Ende. Wir sind ja in der Situation, dass Sie in einer Messerstecherkneipe in Köln sicherer sind als in einem Mutterleib oder als Kranker in einem Krankenbett. Da fängt ja die Euthanasie schon an. Das ist das eine, also alles zu tun, das Leben zu schützen. Das zweite ist, wir müssen all den Menschen, die in der Abtreibung beteiligt waren, vermitteln, dass dieses Tun eine scheußliche Sünde ist, gleichzeitig aber Gott barmherzig ist, es ihnen zu verzeihen. Und da glaube ich, dass es sehr wichtig ist, und da lade ich auch alle Beter ein, dass die Menschen, die bei so einer Abtreibung direkt oder indirekt mitgemacht haben, die Barmherzigkeit Gottes in der Heiligen Beichte erbitten, um dort wieder in die Gemeinschaft hineinzukommen und auch heil zu werden. Da glaube ich, dass es sehr notwendig ist, auch eine Versöhnung mit sich selber. Also ich stelle mir schrecklich vor, und da gibt es ja auch Berichte von Abtreibungsärzten, aber auch von Müttern, wenn sie feststellen, was habe ich getan, dass dann das Nichtverzeihen da ist und die Depressionen sehr häufig da sind. Daher gibt es Gott sei Dank auch Selbsthilfegruppen von Müttern, Rahel oder die Birke. Und es gibt in jeder Diözese und in vielen Ländern gibt es Hilfen von den Bischöfen und bischöflichen Hilfswerken, die Frauen vorher und nachher helfen. Und ich kann nur allen zurufen, dass sie einander bestärken, das Leben zu schützen. Um des Lebens willen, aber auch um ihres eigenen Heiles willen. Denn wer tötet, vergreift sich am Leben, das Gott schenkt.
Auf der anderen Seite wird es natürlich in Deutschland immer schwieriger, sich zu wehren gegen diese Welle der Normalität, also der Gepflogenheit des Abtreibens. Wenn man zum Beispiel sieht, dass es Prozesse gibt, die angestrengt werden gegen Ärzte, die ein Kind, wo man im Mutterleib erkennen konnte, dass wahrscheinlich Schäden, Folgeschäden da sein werden, nicht eingegriffen hat, das Kind nicht abgetrieben hat, versucht hat, es zu verhindern und hinterher eben in der Not ist, dass er Entschädigung zahlen muss, dass er sozusagen Wiedergutmachung an der Frau und an diesem behinderten Kind leisten muss. Das wird erschweren, dass Ärzte sich dagegen wehren, abzutreiben.
Ja, es ist so, dass natürlich gesellschaftlich wir in einem riesengroßen Dilemma sind. Diese Probleme gab es aber schon. Ich weiß aus meinem eigenen Erleben, das war 1957, als meine Mutter mich erwartet hat, war sie sehr krank und die Ärzte diagnostizierten totale Geistesgestörtheit. Und als meine Mutter dann selber Blutungen hatte, sagte der gut befreundete Arzt der Familie, ich gebe dir blutungsfördernde Mittel, dass das Kind abgeht. Meine Eltern waren Gott sei Dank, haben sich trotzdem für mich entschieden. Und ich bin dann auch halbwegs gesund, sag ich mal, oder Gott sei Dank ganz gesund, eben auf die Welt gekommen. Was ich aber damit sagen will, Abtreibung hat es immer gegeben, aber es war nicht eine gesellschaftliche Gepflogenheit. Und ich weiß auch, dass dieses Kind in der Mutter ja Dinge spürt. Also ich habe mich über Jahrzehnte hinweg eigentlich immer wieder abgelehnt gefühlt und bin erst in verschiedenen Heilungsgottesdiensten eigentlich davon auch heil geworden.
Es gibt auch in der Bibel die Geschichte, dass Maria verkündet wird, dass sie ein Kind zur Welt bringen wird, Gottes Sohn, und Elisabeth, die zu der Zeit schwanger ist, heftige Bewegung, ja, sozusagen wie Freude des Sohnes, den sie in sich trägt, spürt. Also dieser Johannes, der scheint ja schon im Mutterleib zu begreifen, was passiert, der hört das schon.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament. Zwei Frauen kommen zusammen, die eine gerade vor der Steinigung gerettet, wäre auch noch interessant, das auszufalten. Und die alte Elisabeth, die sicherlich ausgelacht wird, dass sie in ihrem Alter noch kommen, sie kommen zusammen, beide schwanger. Und sie rufen und loben Gott und singen dieses Loblied, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und Elisabeth sagt, das Kind hüpfte vor Freude, als du zu mir kamst. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und da können wir sagen, in der Heiligen Schrift gibt es diese Geschichte, wo dieser Johannes erkennt im Mutterleib, dass Christus, sein Herr, im Mutterleib da ist. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht einfach eine fromme Geschichte ist, sondern wir bei ganz vielen Erfahrungen haben, dass Kinder im Mutterleib Dinge miterleben. Ich weiß zum Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt, eine junge Frau, die ein uneheliches Kind erwartete, aus ganz guter Familie, ein Onkel ihr gesagt hatte, du überleg dir doch das mit dem Abtreiben, und die dann gesagt hat, sei still, ich möchte nicht, dass mein Kind das hört. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil auch dieser Aspekt, was geschieht, allein über diese Gedanken, wie wird so ein Kind auch geprägt. Aber ganz wichtig nochmal, das möchte ich nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass wir den Frauen, die aus egal welchen Gründen abgetrieben haben, helfen, diesen Weg des Verzeihens, des Heilwerdens, der Barmherzigkeit, des Willkommens Gottes auch immer wieder deutlich machen.
Viele können sich das ja selbst nicht verzeihen. Viele dieser Frauen haben das Gefühl, dass dieses Vergehen, diese Sünde kann ihnen niemals genommen werden. Das ist ja sicher schwierig, es den Frauen zu erleichtern, zu helfen, darüber hinwegzukommen und sich nicht mehr schuldig zu fühlen.
Ja, das ist, wie gesagt, natürlich unbeschreiblich prägend, diese Erfahrung. Und deswegen kennt die Kirche ja auch die Heilige Beichte. Sie merken, wie hoch das angesiedelt war. Bis vor wenigen Jahren konnten wir im europäischen Raum nur eine Absolution geben mit vorheriger Erlaubnis des Bischofs. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber die Erfahrung, da wird mir verziehen, dieses Tun wird mir von Gott her verziehen. Und ich lade dann auch Frauen dazu ein, diesem Kind ganz bewusst einen Namen zu geben. Wir ähnlich wie in der Taufe dieses Kind Gott anvertrauen und ich auch immer wieder bete, dass dieses Kind der Mutter verzeiht und dass das Kind dann vielleicht auch ein Beter für die Mutter wird, so dass es eine Begleitung der Mutter auch geben kann.
Wie ist das eigentlich, die Frau, die abtreibt, wird automatisch exkommuniziert? Die Menschen, die dazu getrieben haben oder die es willentlich zugelassen haben, sind auch exkommuniziert, also die Schuld daran haben, die vielleicht das gefordert haben. Die sind alle automatisch exkommuniziert. Und was bedarf es jetzt, damit sich
entziehen werden kann? Das fängt bei dem Pfleger im OP an und hört bei, sag mal, dem Schwiegervater auf, der dazu drängt. Und eben auch bei der Mutter, wobei ich oft, außer diesen Fällen, die Sie genannt haben, aber oft erlebt habe, dass die Mütter eigentlich nicht wollen, aber gedrängt werden oder so verzweifelt sind, dass sie es nicht anders meinen, zu lösen zu können. Und denen muss man sagen, dass sie eben durch diese Tat aus der Liebesgemeinschaft herausgefallen sind, weil sie jemanden aus dieser Gemeinschaft herausgestoßen haben, in ganz brutaler Weise, sie dadurch nicht mehr die Sakramente empfangen können, bis auf die Beichte. Und die Beichte praktisch, diese zurückführen, der Gott wartet mit seiner Barmherzigkeit auf dich, komm zu mir, ich werde mit dir einen Weg des Heiles und des Verzeihens geben. Aber das ist sehr wichtig, weil es ist echt eine Frage, wie viele Menschen in einem Krankenhaus, einem durchschnittlich auf der Gynäkologie, eigentlich noch zur Kirche gehören. Was ja auch, wenn ich das noch in Klammer sagen darf, ganz tragisch ist, weil als Gynäkologe, als Arzt oder als Krankenschwester in manchen Gegenden man heute verpflichtet ist, bei einer Abtreibung dabei zu sein, so kann eigentlich ein Christ kaum mehr diesen Beruf erwählen. Und da merken wir, wie Tür und Tor geöffnet wird für unerträgliches Unrecht, was Menschen geschieht.
Was kann man diesen Frauen jetzt raten, also wenn sie jetzt in der Notsituation sind, dass sie schwanger sind, dass sie vielleicht gedrängt werden abzutreiben, aber nicht abtreiben wollen? Da gibt es natürlich das Gebet und wer katholisch ist, wird sich ja auch beten, der wird es hoffentlich gar nicht tun. Aber was würden Sie diesen Frauen raten, wo sollen sie hingehen? Wer kann wirklich helfen?
Also es ist natürlich so, dass sie wirklich sich darauf besinnen muss, was ist eigentlich in ihrem Leib an Kostbarem da, was natürlich in dieser kurzen Zeitspanne des Entdeckens der Schwangerschaft und der Zeit, bis man es abtreiben kann, ja entsetzliche Zeiten für viele ist. Und doch zu wissen, da ist etwas Göttliches in mir, auch wenn ich es vielleicht hasse, weil es da ist. Es gibt sehr gute, sehr viele Beratungsstellen, bischöfliche, kirchliche Beratungsstellen, wo Frauen sich hinwenden können, die sowohl die sozialen Probleme abfragen, als auch die Adoption aufweisen, als auch Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten zu finden, damit ein Leben möglich ist. Also wenn jemand nicht weiß, wo er hingehen soll, kann er bei Caritas, Diakonie, in kirchlichen Beratungsstellen im Normalfall Adressen bekommen, wo man zum Leben hin berät auch und nicht sagt, wir helfen dir, wir machen es weg.
Wie sehen Sie die Chance, dass die Kirche da in Zukunft sich wieder Gehör verschafft? Also was muss getan werden von Seiten der Kirche aus? Was muss noch mehr getan werden?
Ja, von Seiten der Kirche muss natürlich der Lebensschutz in allen Bereichen auch gefördert werden. Wir haben in den letzten Jahren sehr unglückliche Erlebnisse, gerade auch in Deutschland gehabt, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass der Eindruck vermittelt worden ist, wie es dann in der Tat war, ist sicherlich ein sehr schwieriges Problem, was man nicht sehr einfach sagen kann. Aber der Eindruck ist vermittelt worden, das sagte mir zum Beispiel eine alte Frau in einer Landgemeinde in Baden, die sagte mir, wissen Sie, Herr Pater, wenn die Kirche da mitmacht, dann wird schon recht sein. Und daher kann...
Dass jemand überhaupt auf die Idee kommt.
Ja, aber das finde ich sehr naheliegend. Und daher können wir nur das tun, was der Papst immer gesagt hat und immer geraten hat. Helft den Frauen, helft ihnen hin zum Leben und helft ihnen aber nicht, das Leben in sich zu verdrängen.
Für diesen Papst ist dieses Thema Leben zu schützen ein ganz besonderes Thema, das Hauptanliegen eigentlich.
Es kann keinen Papst geben, dem dieses Anliegen nicht das Hauptthema ist, weil Gottes geschaffene Menschen können immer nur etwas Kostbares sein. Daher ist jeder Christ aufgerufen, überall dort Leben zu stiften. Und da kann ich vielleicht nur eins sagen, eine Übung dafür ist, diese Mutter verbietet ihrer Tochter das Haus. Und mögen mir alle verzeihen, die jetzt zuhören und wirklich abgetrieben haben, aber ich glaube, dass Menschen, die andere Menschen ausschließen aus ihrem Lebensumfeld, verachten, zurückweisen, negieren, dass die ja auch etwas Ähnliches tun wie abtreiben. Also wenn ich einen Menschen hasse, ist es auch eine Form von, ich will dem nicht das Leben lassen. Und so können wir als Christen nur versuchen, dass wir in großer Würde einander begegnen.
Es ist ja eigentlich sehr traurig, dass so viele zur Abtreibung gezwungen werden. Wir hatten auch ein Telefonat in der Redaktion, eine Frau, die erzählte, sie ist behindert und die ganze Familie, obwohl katholisch, und der Bekannte, der das Kind eben nicht haben möchte, haben sie auch dazu gebracht, abzutreiben. Und dass auch das Behinderung ist einfach... Kein Grund, oder für viele ist das nicht lebenswertes Leben. Das ist auch Normalität geworden häufig in Deutschland. Das ist so traurig.
Das ist in besonderer Weise tragisch, weil wir dann sagen können, hurra, das hatten wir schon mal. Sobald irgendwo Menschen auftreten und sagen, ich kann über das Leben eines anderen entscheiden, wissen wir, es ist Unrecht. Und es gibt kein Leben, unwertes Leben, sondern es kann nur zum Beispiel, gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, dass behinderte oder alte Menschen ein unbeschreibliches Heilszeichen für uns sind, in der Weise, dass eben nicht Produktivität und Jugend und Schönheit und welche Kult auch immer die Lebensform schlechthin sind, sondern aus der Schwachheit wird Gott was Großes tun. Mhm. Und wenn Sie mal mit Behinderten zusammen waren, mit welcher Liebenswertigkeit dieser Umgang da sein kann, ist es großartig. Und da kann ich nur danken.
Aber es ist auch so, dass manch eine Mutter Kraft und Freude daraus zieht. Ich habe eine Freundin, die sehr jung war, also es bestand überhaupt gar keine Gefahr, dass ein behindertes Kind zur Welt kommt. Die ganzen Untersuchungen während der Schwangerschaft sind positiv verlaufen, das Kind kommt zur Welt und hatte einen schweren Herzfehler und ein Down-Syndrom. Es hieß zunächst, sei gar nicht überlebensfähig, und dieses Mädchen ist heute 14 Jahre alt, geht zur Schule. Die Mutter hat mit unglaublich viel Kraft und Liebe dieses Kind großgezogen, und das ist eine Freude, diesem Mädchen zu begegnen, die auch selber Freude am Leben hat, und das finde ich toll. Also ich finde, gerade dieser Fall könnte vielen Mut machen.
Ja, wir können natürlich da sehr leicht drüber reden, weil wir das nicht tun müssen. Es gibt wirklich ganz, ganz schwierige und schwere Fälle. Und da ziehe ich meinen Hut und danke jedem Menschen, der in diesem Dienst da ist, Eltern zu unterstützen, ihre schwerbehinderten Kinder zu betreuen, zu pflegen. Das ist wirklich rührend und oft großartig. Also ich fahre immer wieder nach Lourdes und erlebe dort fantastische Zeugnisse von Menschen, die in großer, fast Selbstaufgabe diesen Dienst tun. Und ich glaube, dass es für die Gesellschaft in Zukunft sicherlich eine Frage sein wird, wird das Leben bejaht oder nicht? Ist es ein Untergang der Gesellschaft oder nicht?
Und beide müssen wir jetzt aufbrechen. Aber ich denke, dem einen oder anderen Zuschauer wird es vielleicht auch Mut gemacht haben, was wir gesagt haben, was Sie vor allen Dingen gesagt haben.
Ja, auf dem Gehen würde ich gerne noch einen Satz von Werner Bergegrün sagen, das ich auch bei Brautgesprächen oftmals nehme. Und zwar ist es, sagt er in einem Gedicht zu Lehen, ich bin nicht mein und du bist nicht dein, keiner kann sein eigen sein. Ich bin nicht dein und du bist nicht mein, keiner kann des anderen sein. Wir haben nicht die Verfügungsgewalt über jemand anders, weder des Kindes im Mutterleib noch über den Partner oder sonst jemand. ich gehöre mir selber auch nicht, weil ich mich von Gott her geschenkt weiß und verdanke. Daher, wenn dieses Wort Jesu, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, kann eigentlich diese Maxime sein, jedes Leben zu achten, mich selber und dadurch auch Gott nahe zu kommen.